Stell dir vor, dein Leben wäre ein Film und du wärst die Hauptdarstellerin. Klingt erstmal schön, oder? Das Problem, das Drehbuch, hast du nicht selber geschrieben. Es wurde schon ganz früh verfasst durch deine Kindheit, deine Familie, deine Erfahrung. Und auch, wenn du längst erwachsen bist, läuft dieses Drehbuch unbewusst weiter. Es bestimmt, wie du Liebe verstehst, wie du dich in Beziehung verhältst und sogar, welche Männer du anziehst. Und all diese Drehbücher führen dazu, dass du Männer wählst, die genau diese Geschichte weiterschreiben, auch wenn sie dich verletzen. Heute wollen wir dieses unsichtbare Drehbuch einmal aufschlagen. Wir schauen uns typische Prägungen an, die viele von uns mitbekommen haben und was sie mit deiner Partnerwahl zu tun haben. Hallo und herzlich willkommen zu Liebe Unplugged, dem Podcast über das, was in Beziehungen wirklich zählt. Ich bin Isabella und gemeinsam mit meinem Mann Bela arbeite ich seit 7 Jahren als Beziehungscoach. Zusammen betreiben wir die Internetplattform Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Hallo Bela, vielleicht kannst du einmal ganz kurz sagen, warum wir uns heute für dieses Podcast-Thema entschieden haben.
Wir haben uns deswegen dafür entschieden, weil diese unbewussten Prägungen uns doch viel doller und tiefgreifender in unserer Partnerwahl steuern, als uns manchmal bewusst ist. Und das erkennt man oft daran, dass man irgendwie immer ähnliche Beziehungserfahrungen macht oder auch, dass man bestimmte Eigenschaften in seinem Partner auf einmal erkennt, die man von jemand anderen zum Beispiel schon irgendwo, also die kommen einem seltsam vertraut vor.
Ich finde es auch ganz wichtig, dass man, wenn es jetzt bei uns im Coaching, dann guckt man sich nicht immer die Kindheit an. Man geht nicht immer ganz weit zurück. Manchmal bleibt man auch bei dem Problem an sich und guckt, welches Verhalten man ändern kann oder wie man Einfluss nehmen kann. Was ich jedoch immer einen ganz spannenden Punkt finde, ist, wenn man rückblickend feststellt, dass sich Sachen immer wiederholen, dass man zum Beispiel immer wieder letztendlich in den Beziehungen immer wieder an die gleichen Punkte stößt. Und in dem Moment lohnt es sich dann schon sehr, einmal zurückzugucken, ob das vielleicht ein Muster ist, was man mitgenommen hat aus seiner Kindheit.
Ja, ich sage ja immer, das Warum spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Und wir müssen uns immer irgendwie auf den Moment konzentrieren, auf das Jetzt und auch ein bisschen mehr auf die Zukunft. Aber bei Prägungen ist natürlich das Warum und das Wieso und das Wie praktisch identisch.
Ja.
Das hängt so eng miteinander zusammen, dass es sich da wirklich lohnt, irgendwo mal nachzuschauen, nachzugucken. Weil wir alle lernen ja irgendwie Liebe. Wir kriegen das natürlich irgendwo vorgelebt, wir schauen uns das an, wir erfahren das. Und je nachdem, wie man natürlich früh geprägt wird, wie man Liebe empfindet, hat es natürlich Auswirkungen darauf, wie man Liebe später lebt.
Ja, und ein ganz großer Punkt ist dann natürlich auch, dass es dann gerade, du hattest es am Anfang schon gesagt, dieses Vertraute, das wird dann oft mit Liebe verwechselt. Also Dynamiken, die einem aus der Kindheit vertraut vorkommen, die fühlen sich irgendwie sicher an, weil man die ja kennt. Und gerade dann ist es gut, sich dessen bewusst zu sein, um, ich sag mal, wirklich frei in seiner Partnerwahl zu sein und nicht gesteuert zu werden von diesen Prägungen.
Ja, wenn eine von meinen Klientinnen jetzt zuhört, die wird es schon kennen. Ich habe da sogar einen feststehenden Begriff. Ich benutze die Worte seltsam vertraut. Immer dann, wenn ich irgendwie markieren möchte, dass wir uns in einer Sache irgendwo wohlfühlen, obwohl die gar nicht so gut ist. Aber wir können uns darin wohlfühlen, weil es uns vertraut ist, weil wir es irgendwie kennen, weil wir damit umgehen können, weil es irgendwo, wir wissen, was dann kommt. Auch wenn das, was da kommt, gar nicht so gut ist.
Ja.
Manchmal.
Ich würde sagen, dann können wir auch gleich starten. Wir haben ein paar Punkte aufgeschrieben und wir fangen vielleicht mit der ersten Prägung an.
Ja, eine sehr häufige Sache, die ich habe, ist Liebe gleich Leistung. Also das passiert immer dann, wenn irgendwie Zuwendung verknüpft ist daran, dass man irgendwie etwas tut oder irgendwie Leistung erbringt, brav ist, fleißig ist oder irgendwie sowas. Und das führt natürlich dazu, dass wenn man diese Prägung annimmt, dass man irgendwo den Grundsatz hat, man muss sich immer irgendwie anstrengen, um geliebt zu werden. Man muss immer irgendetwas tun.
Es reicht quasi nicht, so zu sein, wie man ist, sondern man muss immer besser sein. Man muss sich anstrengen. Ganz oft geht es dann auch in dieses Kämpfen. Ne? Ich muss für die Liebe kämpfen, ich muss für die Liebe arbeiten. Es darf nicht leicht sein. sind oft Elternhäuser, wo tatsächlich auch wirklich Leistungen zum Beispiel sehr hoch gehalten wurden, ne? Gute Noten wurden belohnt. Und darüber hat sich dann so ein Selbstverständnis für, okay, ich muss mich anstrengen, ich muss immer.
Ja, ich bin immer nur so viel wert, wie ich leiste, letztendlich. Also das ist vor allem dann, wenn Zuneigung und Anerkennung eigentlich brüchig ist, sondern wirklich auch dann wegbricht, sobald die Leistung nicht erfolgt oder man Angst hat zu enttäuschen dann in dem Moment. Und das macht natürlich viel mit dir, weil zum Beispiel, man hat dann natürlich irgendwie immer das Gefühl, wenn man jetzt einen Partner hat, wo man das irgendwie wiedererlebt, ja, das ist ja nicht so wirklich auf Augenhöhe, ne? Ich meine, ich muss ja immer irgendwie etwas tun, um, ich sag mal, die Anerkennung, der andere ist dann sozusagen in der Richterposition, in einer sehr komfortablen letztendlich. Und ich muss immer machen, tun, damit sich das irgendwie richtig anfühlt.
Genau, man gibt in der Beziehung dann oft sich extra Mühe. Man kümmert sich besonders viel. Man macht sich immer extra besonders hübsch, sage ich mal. Man versucht immer, ja, sehr viel zu geben.
Genau, und dadurch hat man auch, wie gesagt, keine Beziehung, die irgendwie auf Augenhöhe ist.
Ja.
Weil man immer selber das Gefühl hat, irgendwie, na, ich sag nicht unterlegen zu sein, aber man muss immer irgendwie etwas, die Extraleistung bringen.
Genau.
Und das erzeugt extrem viel Reibung.
Mhm. Weil man sehnt sich quasi immer nach dieser Anerkennung, ne, nach einem Lob, nach einem Wow, wie toll. Mhm. Und um dem irgendwie hinterherzulaufen, gibt man ganz, ganz viel.
Ja. Und an der Stelle möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass wenn man natürlich eine Prägung bekommt, man hat ja meistens mehrere Elternteile, ne? Also zwei, manchmal nur eins, aber oder Bezugspersonen auch, können ja auch mehrere irgendwie Stiefväter oder Stiefmütter sein, was auch immer. Man kann natürlich die Perspektiven wechseln. Was ich auch beobachtet habe, ist zum Beispiel, dass der Leistungsgedanke dann dahingehend in die Beziehung einfließt, dass man sehr hohe Erwartungen an den anderen hat.
Mhm.
Also dass man sozusagen von dem anderen Leistung erwartet.
Mhm.
Und wenn er die nicht bringt, dann seine Zuneigung und Anerkennung da irgendwie dran verknüpft und dadurch letztendlich die ganze Leichtigkeit verloren geht.
Ja, auch ein sehr guter Gedanke.
Und hast du noch eine Prägung?
Welche Prägung mir durch meine Klienten oft vertraut ist, ist die Prägung Liebe ist gleich Drama und Schmerz. Und ich finde dieses Beziehungsmuster immer sehr bewundernswert, weil ich habe festgestellt, dass das oft eher weniger mit der Beziehung von einem Elternteil oder einer Bezugsperson zu den Kindern was zu tun hat, sondern auch, wie sich die Eltern untereinander verstehen oder auch nicht verstehen. Dass das oft, wenn man quasi Liebe gleichsetzt mit, das ist schwer, das ist auch Schmerz und es ist irgendwie immer dramatisch, dann ist es tatsächlich oft, dass man in seiner Kindheit erfahren hat, dass es vielleicht einem Elternteil in der Beziehung tendenziell schlecht geht. Und man quasi dadurch gelernt hat, okay, es ist irgendwie, es scheint normal zu sein, dass Liebe gleichgesetzt wird mit, das tut auch weh, das ist nicht gut oder das ist dramatisch, wenn sich die Eltern zum Beispiel häufiger auch wirklich doll streiten.
Da würde ja eigentlich passen, dieses seltsam vertraut. Man kann sich das ja dann so vorstellen, dass man, wenn man sich dann streitet oder wenn es dann Stress ist, es ist natürlich keine schöne Sache, aber man fühlt sich irgendwo doch irgendwo vertraut in der Situation, weil man ja doch gelernt hat, naja, so funktioniert, so lebt man halt zusammen. Man reibt sich halt, man streitet halt, man macht halt die Dinge.
Genau, das kann zu zwei Sachen führen aus meiner Erfahrung. Die erste Sache, zu der das führen kann, ist, dass man sehr leidensfähig in Beziehungen wird. Das heißt, dass man sehr lange auch in schlechten Beziehungen bleibt, weil man einfach denkt, das ist so eine Beziehung, tut weh, in einer Beziehung geht es einem schlecht und die Liebe, die ist, je dramatischer die Beziehung ist, desto größer ist vielleicht auch die Liebe. Das heißt, diese Frauen bleiben oft sehr, sehr lange in Beziehungen, die einem nicht gut tun. Das ist das Erste. Manchmal ist aber auch, wenn dieser Hang zum Drama auch besonders groß ist, werden dann auch oft Beziehungen eingegangen, wo, ich sag mal, Außenstehende von Anfang an sagen, das ist zum Scheitern verurteilt. Das macht das nicht. Also ein Beispiel, wenn man, und wie gesagt, ein Muster ist ja, wenn sich irgendwas wiederholt. Es geht jetzt nicht darum, wenn jemand einmal eine Sache macht, die jetzt irgendwie von Außenstehenden bewertet wird, als das ist jetzt nicht klug, das zu machen, sondern wenn man zum Beispiel dazu neigt, sich im Urlaub immer unsterblich in jemanden zu verlieben, der eigentlich ein paar tausend Kilometer weit weg ist. Und dann halt dieses Drama quasi braucht, so ein bisschen, oder diesen Herzschmerz braucht, oder auch Affären mit verheirateten Männern, ne? Wenn man jetzt immer wieder dieses Muster hat, auf Männer zu wählen, die eigentlich gar nicht frei sind, dann ist das auch oft ein Hang zum Drama.
Und was ist, wenn das Drama ausbleibt bei den Frauen? Ich meine, warum können sie nicht einfach sagen, du, ich möchte jetzt keinen Herzschmerz, ich möchte irgendwie eine ganz normale Beziehung führen. Wie empfinden sie das dann in dem Moment?
Oft erscheint denen aber eine Beziehung ohne große Auf und Abs, ohne das Drama, erscheint denen als irgendwie langweilig und dadurch vielleicht auch nicht besonders erstrebenswert. Dass die brauchen dieses Drama, die brauchen diesen Schmerz.
Diese Stimulierung.
Weil für sie das eine Beziehung irgendwie ausmacht.
Weil das Liebe ist.
Das ist wieder die Frage, ne? Wie wir lernen, wie wir lieben.
Ich habe auch noch eine Prägung. Und zwar, wenn die Frau das Gefühl hat, unsichtbar zu sein. Also wenn man sozusagen entweder nicht sich gewollt fühlt oder nicht gesehen. Es kann so zwei Ausprägungen haben, ne? Also in der Vergangenheit, man konnte immer übersehen werden, ne? Irgendwie, ich sag mal, das Sandwich-Kind in der Mitte. Aber es kann auch sein, dass man sich aktiv versteckt hat. Weil es zum Beispiel instabil war und unangenehm und man nicht in den Fokus rutschen wollte von irgendjemandem. Und dann lernt man sozusagen unsichtbar zu werden. Und das ist eine Sache, die doch häufig ist, dass dann die Frauen sich nicht gesehen fühlen in der Beziehung. Und auch Leute sich dann auch suchen, teilweise, die genau diese Sachen in denen auch irgendwie triggern.
Das ist tatsächlich auch eine Prägung, die mir auch häufig begegnet, ne? So dieses, ich muss irgendwie unauffällig sein, ich darf nicht anecken. Ich finde, das ist auch viel, was mit diesem Leistungsgedanken zu tun hat, weil es ist oft eine Leistung, möglichst unkompliziert zu sein, möglichst unauffällig zu sein und irgendwie nicht großartig anzuecken. Und sich dann auch dadurch halt auch gar nicht so richtig zu zeigen, ne? Auch keine Konflikte eingehen und möglichst immer, ich sag mal, die ruhige, brave zu sein. Das ist auf jeden Fall auch
eine große Prägung. Da geht man auf jeden Fall in der Beziehung unter.
Ja.
Und das macht ja unglücklich.
Genau,
weil man dieses latente Gefühl hat, irgendwie, naja.
Nicht wahrgenommen zu werden, nicht gesehen zu werden, dadurch auch nicht gehört zu werden und dann ja auch so dieses Vermissen von eigentlich der Annahme durch den Partner. Wir wollen ja eigentlich Beziehungen haben, wo wir das Gefühl haben, hier kann ich so sein, wie ich bin. Aber wenn man, ich sag mal, sich immer so ein bisschen unsichtbar machen möchte, dann wird das Gefühl ja immer sein, dass man sich eben nicht zu 100% angenommen fühlt.
Und warum wählen diese Frauen dann oft Männer, die, ich sag jetzt mal, die genau in diese Kerbe reinschlagen?
Das kann unterschiedliche. Also nach meiner Erfahrung, warum man so Muster oft wiederholt, ist nicht nur dieses seltsam Vertraute, was du vorhin angesprochen hattest, sondern auch, dass man sich so ein bisschen immer wieder die gleiche Challenge sucht. In dem Sinne, dass so nach dem Motto, irgendwann muss ich sie ja lösen. Irgendwann muss ich ja jemanden kennenlernen, der mich sieht, anders als bei den Eltern. Und dann sucht man sich quasi immer zum Beispiel Männer, die emotional gar nicht so richtig verfügbar sind, die auch immer so ein bisschen wischiwaschi sind, die auch vielleicht auch narzisstische Ausprägungen haben, also sehr auf sich selber konzentriert. Und man sucht sich quasi immer die Wiederholung seiner Kindheit, um eigentlich letztendlich dieses Spiel quasi so lange durchzuspielen,
bis man
das irgendwann, ich sag mal in Anführungsstrichen, geknackt hat. Und das geschafft hat, für sich aufzulösen, indem man jemanden vielleicht doch überzeugt.
Ne? Endgegner sozusagen.
Genau, den Endgegner besiegt hat.
Ah, okay. Ich verstehe. Ich habe noch eins. Und zwar das Muster, dass man irgendwie immer den anderen irgendwie retten möchte. Also das habe ich auch öfters. Also, dass die Frau sich sozusagen Männer sucht, die, ich würde nicht sagen, auf Augenhöhe sind, sondern so ein bisschen, die brauchen halt irgendwie Hilfe. Und während sie sozusagen ihn retten, vermeintlich, habe ich halt beobachtet, dass die Motivation auch oft da ist, dass man den anderen irgendwie bei sich behalten will. Weil der braucht einen ja. Wenn er einen ganz doll braucht und auf dich angewiesen ist, dann geht er nicht. Und dass das so eine Art von Bindungsstrategie ist. Also die suchen sich sozusagen Leute, die sie retten können, ja, mehr oder weniger.
Ja, das sind Beziehungen, die eigentlich nicht darauf ausgelegt sind, auf Augenhöhe zu sein, weil es gibt einen Retter und einer, der gerettet werden muss. Das heißt, es gibt immer irgendwie ein Machtgefälle. Und das geht meistens von der Person aus, die eigentlich retten möchte, weil das sind oft Beziehungen, wo man von außen sagt, wirklich? Also das ist jetzt das ist der Mann, mit dem du zusammen sein möchtest. Wirkt manchmal für Außenstehende schon irgendwie ungleich, das Paar. Da muss man so ein bisschen aufpassen, weil das ganz oft auch was mit einem verletzten Selbstwertgefühl zu tun hat, dass man denkt, ich kann den anderen nur an mich binden, auch wieder, wenn ich etwas dafür tue. Das heißt, in dem Moment ihn rette, ihm etwas Gutes tue, ihm vielleicht Sicherheit gebe, ihm ein geborgenes Zuhause gebe. Und dann tut man etwas für ihn und im Gegenzug bleibt der dann bei einem.
Man lernt, Liebe ist gebraucht werden.
Ja.
Würde ich sagen. Also das ist die Prägung letztendlich, die man irgendwie mitbekommen hat, auf irgendeine Art und Weise.
Ja. Dann gibt's noch das ganz große Thema Verlustangst. Das kommt ja hier im Podcast öfter mal zur Sprache. Und wir haben das so ein bisschen aufgeteilt in unterschiedliche Prägungen, die sich alle quasi unter dem Cluster Verlustangst verstecken. Und vielleicht ein ganz kurzer Satz dazu, warum dieses Verlustangst so häufig ist oder auch wir das so häufig hier im Podcast aufgreifen. Das liegt einfach daran, wie wir Menschen ticken. Weil wenn wir Kinder sind, dann brauchen wir Schutz. Wir brauchen Bezugspersonen, die sich ganz stark um uns kümmern. Und wenn wir zu irgendeinem Zeitpunkt eine Erfahrung gemacht haben, dass die Beziehung zu unseren Bezugspersonen unsicher ist oder dass die Bezugspersonen keine Stabilität bieten, dann kann so eine Verlustangst ausgeprägt werden. Und das muss gar nicht immer das ganz große Drama in der Kindheit sein. Das können auch wirklich ganz kleine Sachen sein, die einfach, wo das so in einem drin ist, dass man einfach das Gefühl hat, ah, okay, Beziehung hat auch immer mit Verlust zu tun. Und da vielleicht als allererstes die Prägung, keine Grenzen zu haben.
Das ist häufig.
Ja.
Also nicht Nein sagen können ist auf jeden Fall.
Genau.
Das ist eine Sache, die man lernt.
Das
oder gelernt
Sache,
hat.
Das ist eine Sache, die man lernt und die man aber auch verlernen kann als Kind. Nämlich wenn ein Nein nicht akzeptiert wurde zu irgendeinem Zeitpunkt. Oder wenn es einfach überhaupt nicht wichtig war, was die eigenen Bedürfnisse oder die Bedürfnisse des Kindes,
man
die
gar
waren nicht wichtig.
Wurde, sozusagen.
Die wurden gar nicht gefragt und Nein wurde auch nicht akzeptiert. Und dann lernt man quasi, ah, okay, es ist total irrelevant, Grenzen zu setzen, weil erstens interessiert es keinen und zweitens, es wird sowieso nicht eingehalten. Und dieses Grenzen setzen ist was man dann möglichst schnell üben sollte, weil man da positive Erfahrungen sammeln muss. Ne? Man muss dann als Erwachsener wirklich sich immer wieder bewusst machen, okay, das ist jetzt eine Grenzverletzung, ich setze jetzt eine Grenze.
Ich darf
und dann
eine Grenze setzen.
Auch die positive Erfahrung machen, ah, okay, es gibt ja auch Beziehungen, das können auch erstmal Freundschaften sein oder so, da werden meine Grenzen respektiert und gesehen.
Ja, was ich da auch häufig in dem Zusammenhang höre oder beobachte ist vor allem, wenn dann von den Männern, ich nehme jetzt den Mann, kann ja auch andersrum sein, aber Grenzen verletzt werden, also die Grenzen der Frauen werden verletzt, dann sind die sauer und enttäuscht und sie wissen es ja auch irgendwie, aber dann 2 Wochen später spielt es schon wieder gar keine Rolle mehr. Die haben so die Fähigkeit, es in eine Schublade zu packen, die Grenzüberschreitung, und sie dann einfach, ich sag mal, zu verdrängen.
Mhm.
Und dann beobachte ich halt, dass wenn die Grenze dann immer und immer wieder verletzt wird, dadurch, dass das so weggedrängt wird, ist es wieder wie neu. Also es ist immer wieder die neue Verletzung. Und es wird immer schwieriger, sich da irgendwie rauszuwinden, weil man immer öfter diese Grenzverletzung akzeptiert hat.
Mhm.
Und dann irgendwann in der Position ist, wo man nicht das Gefühl hat, irgendwie was sagen zu dürfen, was sagen zu können.
Kurz eine kleine Info in eigener Sache. Liebe Unplugged ist ein Herzensprojekt von liebe-sex-zärtlichkeit.de. Dort unterstützen Bela und ich dich bei Fragen rund um Liebe, Beziehung und Herzschmerz und geben dir Impulse, die dir im Alltag wirklich weiterhelfen. Wenn du spürst, dass du dir in deiner Beziehung mehr Nähe, Klarheit oder Leichtigkeit wünschst, dann lass uns gemeinsam hinschauen. Den Link zum Coaching findest du in den Shownotes. Wenn du magst, kannst du uns auch gerne deine Geschichte schreiben. Wir freuen uns, von dir zu hören. Und jetzt zurück zur Folge.
Super machtlos sich fühlt dann ab einem bestimmten Grund.
Also genau, Punkt. Und was man bei dieser Prägung auch sagen muss, ist, dass es auch oft ein Einfallstor ist für Männer, die zum Beispiel narzisstische Züge haben, also die auch generell gar nicht Rücksicht auf die Grenzen anderer Menschen nehmen. Und das ist dann natürlich quasi der, ich sag mal, der negative Perfect Match. Jemand, der keine Grenzen setzen kann und jemand, der Grenzen einfach missachtet und dem die überhaupt nicht wichtig sind. Deswegen ist es enorm wichtig, wirklich seine eigenen Bedürfnisse zu kennen, die zu kommunizieren und auch Grenzen setzen, wenn etwas wehtut oder wenn ein Verhalten nicht
richtig ist. Nur der Vollständigkeit halber, es müssen nicht Narzissten sein, es kann auch leicht, so ein leichter Autismus macht auch, dass man die Grenzen nicht sieht. Mhm. Ja, also nicht, dass man sie willentlich verletzt, sondern die sind einfach nicht da, weil man sie nicht wahrnimmt. Es gibt mehrere Dinge, warum Leute so ticken können. Aber allgemein ist es so, umso willentlicher die Leute das machen, umso doofer ist es, sage ich jetzt.
Die Absicht spielt da natürlich eine Rolle. Also die einmal gibt es die Menschen, die Grenzen verletzen aus einer Absicht heraus, nämlich aus einer Absicht heraus,
ihre eigenen Bedürfnisse.
Genau, ihre eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu bringen. Und dann gibt es natürlich auch noch die gar keine Absicht, sondern einfach, es gibt Menschen, die einfach die Grenzen von anderen nicht gut spüren können. Aber auch da ist ja das Kommunizieren umso wichtiger, weil diese Menschen sind dann ja auch gewillt da drin, deine Grenzen zu berücksichtigen. Aber du musst sie kommunizieren,
man muss sie markieren, ja.
Das, man kann von dem anderen kein Gedankenlesen erwarten. Unter dem Cluster der Verlustangst verbirgt sich noch eine weitere Prägung, und zwar ist das die Prägung des Überangepasstsein. Geht auch so ein bisschen in die Richtung von der Unsichtbarkeit, die wir am Anfang schon hatten. Ein überangepasster Mensch möchte keine Probleme machen, möchte nicht anecken, möchte gerne immer lieb sein, ist auch sehr harmoniebedürftig, möchte irgendwie, dass es immer alles friedlich und ruhig ist. Und um das zu erreichen, passt er sich dem anderen sehr an, versucht quasi herauszufinden, was der andere so für Wünsche und Ziele hat und für Bedürfnisse, und versucht, ihm die dann zu erzählen. Überangepasste Menschen haben oft, stellen die eigenen Bedürfnisse zurück zugunsten der Bedürfnisse des anderen. Was dann oft passiert, ist, dass bei einer Partnerschaft, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, sich selber in Partnerschaften zu verlieren, dass man das Gefühl hat, nach einer Zeit in dieser Partnerschaft, dass man sich irgendwie gar nicht mehr wiedererkennt, dass man gar nicht mehr weiß, wer man eigentlich ist, dass man sich irgendwie fragt, ja, ich lebe jetzt hier in dieser Partnerschaft, aber wo bin ich eigentlich, wo bleibe ich eigentlich? Und das Problem haben überangepasste Menschen ganz häufig.
Und woher kommt es?
Tatsächlich haben diese Menschen oft in der Kindheit erlebt, dass es einfach zum Vorteil ist, möglichst unproblematisch zu sein, möglichst ruhig zu sein. Das ist dann auch oft dieses Klischee, sage ich mal, vom lieben, braven Mädchen, was irgendwie vielleicht schon früh im Haushalt hilft, was der Mutter irgendwie eine Freude machen will, wenn sie brav ist und alleine spielen kann, sich alleine beschäftigen kann. Das steckt oft dahinter. Im letzten Podcast, glaube ich, haben wir auch oft oder haben wir schon öfter mal drüber gesprochen, dass das auch sowas mit ich schluck meine Gefühle runter zu tun hat. So eine Konflikt bedeutet Gefahr, heißt auch oft, ich lächle, obwohl mir was wehtut. Ich sag jetzt nichts, obwohl ich eigentlich verletzt bin. Ich bin super enttäuscht, aber ich versuche tapfer zu sein. Also das sind alles so Anzeichen, die Aufschluss darüber geben können, dass die Konfliktfähigkeit da vielleicht, dass da ein bisschen dran gearbeitet werden sollte.
Ja, man muss auf jeden Fall irgendwie deutlich machen, was einem wichtig ist in irgendeiner Form. Und den Konflikt kann man nicht immer aus dem Weg gehen. Und man muss das auch von der anderen Perspektive sehen. Wenn man einen Partner hat, der sehr konfliktscheu ist, das ist natürlich für den anderen auch sehr schwierig. Weil wenn dich Sachen stören und der andere, der hält es nicht aus, sage ich jetzt mal, der reagiert dann zum Beispiel auch sehr verletzt oder so, dann muss man irgendwie ein Medium finden, wie man gut damit miteinander kommunizieren kann. Weil sonst werden über die Sachen nicht geredet und jeder weicht dem Konflikt aus, aber er bleibt bestehen.
Genau, also Konflikt oder auch Streit ist ja auch tatsächlich auch was, was man irgendwie im besten Falle als Kind schon geübt hat. Also es ist ja nichts, also es fällt tatsächlich nicht vom Himmel, dass man weiß, ah, so streite ich mich, also konstruktiv. Ja. Weil im besten Falle hat man eine Meinungsverschiedenheit. Man diskutiert den Konflikt und kommt dann im besten Falle zu einem Ergebnis, was für beide irgendwie in Ordnung ist. Und da gibt es gewisse Regeln oder auch gewisse Sachen, die einem dabei helfen können, das so zu gestalten. Und wenn man das aber auch nicht gelernt hat als Kind oder als junger Erwachsener, wie man so Konflikte, ich sag mal, effektiv ausfechtet, dann kann das ein Problem sein.
Ja, wir alle haben das schon mal erlebt, wenn du es mit jemandem zu tun hast, der von 0 auf 180 geht.
Ja.
Unberechenbar.
Zum Beispiel, ja.
Der hat es so gelernt, ne? Also der hat dann mehr oder minder gelernt. Argumente sind nicht ganz so wichtig, wie ich sag jetzt mal, die Lautstärke.
Ja.
Ne? Und wer am Ende steht, hat recht.
Mhm.
Ne? Also, das sind natürlich Dinge, die werden gelernt, genauso wie die Liebe gelernt wird, im Endeffekt.
Ein weiterer Punkt ist die Selbstaufgabe in der Liebe. Da ist auch meine Erfahrung, dass das oft auch gar nicht so die Beziehung von den Eltern zu den Kindern ist, sondern auch oft eher ein, was einem vorgelebt wird. Wenn einem vorgelebt wird, man opfert sich auf, man macht und tut und bis zum Umfallen, ne, so das ist dieses typische, was ja heute zum Glück sehr verbreitet ist, ne, aber man muss auch auf sich selber achten, man muss darauf achten, dass es einem selber gut geht und man kann nicht die ganze Zeit nur geben, 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 auch in der Partnerschaft, auch in der Familie nicht. Man muss irgendwie, sogenanntes Self-Care ist wichtig. Hat man aber vorgelebt bekommen, dass ein Elternteil die ganze Zeit bis zur Selbstaufgabe macht und tut, dann kann es passieren, dass man dieses Muster wiederholt, dass man quasi auch da gelernt hat, so funktioniert also eine Beziehung. Ich muss machen und ich muss mich aufopfern in gewisser Weise.
Und auch hier die Einschränkung, ne? Wenn wir es jetzt in der speziellen Situation haben, wir haben einen Nehmer und einen Geber in der Beziehung und das ist sehr extrem. Das Kind kann sich natürlich auch da entscheiden, die Rolle des Nehmers anzunehmen und es als selbstverständlich erachten, dass du dich aufopferst.
Mhm.
Also das ist wichtig zu betonen, dass es halt auch immer in beide Richtungen gehen kann.
Genau, und auch da, auch gerade dieses Muster, da haben wir es auch wieder so ein bisschen, ist natürlich auch ein Einfallstor für Männer, die es eventuell nicht gut meinen. Für Männer, die das ausnutzen können, dass auf der anderen Seite jemand steht, das gelernt hat. Ja, im ersten Moment vielleicht gerne gibt, aber im zweiten Moment auch so viel gibt, bis er gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, bis er einfach ein zu großes Opfer gegeben hat.
Das stimmt.
Wir verlassen jetzt einmal das Muster der Verlustangst und gehen auch nochmal zu einer anderen Prägung, die ich auch wirklich oft habe, und das ist die Überverantwortung.
Oh ja.
Oft kommt die Überverantwortung davon, dass schon als Kind tatsächlich viel Verantwortung übernommen wurde. Das kann natürlich auch eine Charakterfrage sein vom Kind. Also es gibt durchaus Menschen, die vom Charakter her so sind, dass die gerne Aufgaben übernehmen. Es kann aber auch sein, dass die zum Beispiel immer dafür in diese Rolle gedrängt wurden oder dass die immer dafür zuständig waren, zum Beispiel auch dafür zu sorgen, dass die Eltern irgendwie eine gute Beziehung führen oder die Mama trösten oder ganz früh schon Gesprächspartner auf Augenhöhe der Eltern waren, wo es noch gar nicht reif genug dafür war.
Oder der Mediator von beiden. Ne?
Genau.
Also das ist dann so, sagt deiner Mutter das. Und
ja.
Also wenn man so über Ecke kommuniziert.
Also sehr früh.
Gelernt
hat, irgendwie schon erwachsen zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Und erstmal ist ja Verantwortung übernehmen etwas, was einen wahrscheinlich im Leben weiterbringt. Ne? Wenn ich jetzt so an berufliche Situationen denke, dann ist es meistens von Vorteil, sehr verantwortungsbewusst zu sein, zu immer zu sagen, hier mache ich, alles klar, gar kein Problem, nein, ich kann das auch alleine machen, ne? Ich übernehme hier die Verantwortung, alles klar, alles gut. In Beziehung wird es dann aber schon schwierig, weil man hat nicht nur das Gefühl, für sich selber verantwortlich zu sein, sondern auch für den anderen. Und auch für die Beziehung. Das heißt, man versucht, den anderen vielleicht so ein bisschen zu therapieren oder zu helfen, halt sehr viel Verantwortung ihm auch abzunehmen oder auch sehr viel an der Beziehung zu arbeiten. Und jetzt könnte man ja erstmal sagen, hört sich doch aber eigentlich gar nicht, also wo ist denn da der Fallstrick? Der liegt oft darin, dass das meistens nicht gut funktioniert und dass eine Verantwortung immer ganz eng mit einer Schuld verknüpft ist. Das heißt, wenn du ganz, ganz viel Verantwortung in deiner Beziehung übernimmst und ganz viel für den anderen Partner tust und ganz viel dich darum kümmerst, dass die Beziehung gut läuft, dass die Stimmung bei jedem Treffen irgendwie gut und entspannt und gelöst ist Und dann ist es aber irgendwann, dann funktioniert es irgendwann nicht. Und man streitet sich vielleicht doch, obwohl man eigentlich einen entspannten und schönen Abend geplant hatte. Mhm. Dann fühlt man sich schuldig. Dann hat man so dieses Gefühl von,
man hat halt die Verantwortung übernommen, dass es funktioniert.
Genau.
Und wenn es nicht funktioniert, an wen soll man es dann richten?
An sich selber.
An sich selber. Das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die häufig ist und auch sehr unterbewusst. Mhm. Also das sind so Dinge, viele von diesen Mustern, wenn man sie natürlich so, wie wir jetzt so darstellt, so verkürzt, sage ich jetzt mal, dann wirkt das alles ja relativ prägnant.
Ja.
Aber die Realität ist natürlich so, dass sich das irgendwo unter der Oberfläche die ganze Zeit mitschwingt. Es ist gar nicht so eindeutig immer.
Nein.
Und manchmal muss man sich da auf die Suche begeben. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und das führt uns vielleicht auch zu der Sache, was kann man denn da jetzt tun?
Also als erster Punkt ist es natürlich auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Ist natürlich, dass eines der wichtigsten Sachen ist, dass man seine Prägung irgendwie so ein bisschen kennt, dass einem die das bewusst ist, dass man zum Beispiel dazu neigt, super viel Verantwortung zu übernehmen. Und wenn einem das dann bewusst ist, dass man dazu neigt, im besten Falle, wenn man dann an dem Punkt ist, wo man dann wieder das Gefühl hat, ah, okay, ich übernehme hier gerade die Verantwortung, dass wir heute Abend einen schönen Abend haben, ich stecke ganz viel zurück. Und er ist jetzt irgendwie launisch und ich versuche das alles aufzufangen und dafür zu sorgen, dass alles schön und friedlich ist. Wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man sich besser in den Momenten, wo man quasi zu seiner Prägung neigt, kann man da quasi einhaken und sich bewusst dagegen entscheiden. Also
zum Beispiel, wenn man, wir bleiben ja mal bei der Verantwortung, das ist vielleicht gar nicht so deutlich geworden, aber wenn man immer die Verantwortung übernimmt, dann managt man alle Details. Und man hat wirklich Probleme, die Sachen auch abzugeben. Mhm. Warum auch immer, ne? Weil man dann vielleicht denkt, ja, wenn ich das nicht mache, dann das besser ich, als wenn es falsch ist oder was auch immer man
genau.
fühlt.
Genau, das ist ja dieses ganz, oder dieses ein sehr simples Beispiel ist, ich muss mich immer darum kümmern, dass wir uns sehen. Wenn ich mich nicht darum kümmern würde, dass wir uns in regelmäßigen Abständen treffen, dann würde das wahrscheinlich vielleicht niemand machen.
Und der Nachteil an dieser Strategie ist, wenn man das immer vorwegnimmt, hat der andere nie die Chance, das Gegenteil dir zu beweisen.
Ja.
Ja, und so entsteht dann der Eindruck, dass immer du machen musst, weil du machst ja auch immer. Mhm. Das ist ja nicht die Notwendigkeit, dass der andere es dann macht.
Genau.
Aber um nochmal auf die Verantwortung zurückzukommen, Verantwortung dann abzugeben und irgendwie auf den anderen zu vertrauen, ist dann vielleicht ein Schritt, um sich den ein bisschen zu entledigen. Man kann nicht für alles Verantwortung übernehmen. Also.
Und das eventuell auch zu kommunizieren.
Ja, natürlich.
Was ganz wichtig ist, ist, wenn man sich seiner Prägung bewusst ist, meistens schafft man es nicht, die ganz aufzulösen, weil es einfach Prägungen sind, die quasi aus den Wurzeln rauskommen. Mhm. Aber das, was man schaffen kann, ist, dass man, wie gesagt, immer wenn man an den Punkt kommt, wo man merkt, ah, geht hier wieder dieses Lichtlein aus meiner Vergangenheit auf, dass man dann sich dessen bewusst ist und die Wahl dann hat, dem nachzugehen oder eben nicht.
Ja, auch hier der Hinweis, das hört sich jetzt so an, als wenn man dieses ganze Ding ablegen müsste. Das muss man gar nicht, weil es gehört zu dir. Das ist ein Teil von dir. Wenn du Verantwortung übernimmst, ist es erstmal positiv. Auch die anderen Dinge hier sind zum Teil positiv, weil die haben ja auch gute Eigenschaften, die daraus resultieren. Aber immer dann, wenn es zu viel wird, wenn es kippt, wenn es irgendwie nicht mehr im Gleichgewicht ist.
Wenn es dir nicht gut tut.
Wenn es dir nicht gut tut. Dann muss man das ein bisschen abschwächen. Und man muss es nicht komplett ablegen, aber man muss sozusagen die Grenze kennenlernen und die fühlen. Und die dann auch für sich wahren, damit es einem, wie gesagt, damit man nicht verzweifelt an der Situation. Dann.
Was ich auch ganz wichtig finde, was auch zu dem Auflösen gehört, sage ich jetzt mal, ist, dass man liebevoll mit sich selber redet. Und das kommt oft, wenn man weiß, woher diese Prägungen kommen, weil nochmal, die kommen aus der Kindheit. Und als Kind ist man zu 100% auf seine Bezugsperson angewiesen. Und alle diese Prägungen haben ja letztendlich einen Sinn gehabt, nämlich, dass du gut durch deine Kindheit kommst. So, das heißt, diese Prägungen haben dich zu einem Zeitpunkt beschützt und wollten dein Bestes. Und als Erwachsene stören die. Als Erwachsener führen die vielleicht dazu, dass du ungesunde Beziehungen führst. Das heißt, du darfst die da ablegen. Du solltest dir dessen bewusst sein und sie dann ablegen. Und es heißt aber auch, du darfst liebevoll mit dir sprechen. Also nicht sagen, wie konntest du schon wieder so doof sein? Warum fällst du immer wieder auf die gleiche Masche rein? Wieso warst du so blind, dass du das nicht gesehen hast? Sondern sich wirklich zu sagen, Das ist ein Muster aus meiner Vergangenheit. Das gehört zu mir. Ich arbeite daran, dass ich das ablehne. Das Muster hat mich mal beschützt, aber ich brauche es jetzt nicht mehr. Und dieser liebevolle Umgang mit sich selber ist was, das finde ich ganz, ganz wichtig mitzugeben.
Ja, auch hier möchte ich auch noch ergänzen, wenn man so als Kind sieht, wie Beziehungen geführt werden, ne, man lernt, ne, man ist ja wie so ein weißes Blatt und die ganzen Eindrücke und Erlebnisse und Erfahrungen malen da sozusagen die Dinge, ich sag mal, in dein Unterbewusstsein hinein. Und immer dann, wenn man sich ertappt, dass man die Sachen genauso macht, wie jetzt, sage ich jetzt mal, seine Bezugsperson und dann erschrickt, dann sollte man was machen. Mhm. Ja, weil man dann sozusagen sieht, nee, ich wollte das eigentlich nie so machen. Ich wollte das nicht so, ich möchte gar nicht so reagieren. Und immer wenn man diese Art von Erkenntnis hat, dann ist man auf der richtigen Spur.
Genau, dazu gehört auch oft ein Umschreiben vielleicht seiner Glaubenssätze. Ich hatte ganz am Anfang des Podcasts schon gesagt, der Glaubenssatz zum Beispiel, ich muss kämpfen, um geliebt zu sein, könnte umgeformt werden zu, ich verdiene Liebe, ohne mich zu verbiegen. Oder wenn man dazu neigt zu sagen, Nähe fühlt sich irgendwie immer unsicher an oder Beziehungen machen bei mir immer ein Gefühl der Unsicherheit, dass man sich den Glaubenssatz umändert zu, Nähe darf sich warm und sicher anfühlen. Und da kann man dann ganz speziell auf seine eigene Prägung gucken und das umformulieren in etwas Positives.
Auch hier ein wichtiger Hinweis, man muss das auch irgendwie wollen. Wenn man solche Glaubenssätze hat und man die dann umformt, dann ist es halt wichtig, dass man auch irgendwo den Sinn dahinter sieht. Mhm. Weil natürlich, es verändert sich nichts sofort, nur weil man sich erlaubt, jetzt irgendwie glücklich zu sein.
Ja, total.
Aber es ist die Art und Weise, wie man mit sich selbst umgeht. Man muss sozusagen dahinter stehen. Mhm. Das ist ein Wollen. Und ja. Ich möchte mich dahin bewegen. Und wenn man sich das umformt, dann ist es nicht nur eine Erinnerung an sich selbst, sondern man aktiviert in dem Gehirn neue Wege. Mhm. Und die muss man oft gehen, damit daraus ein Pfad entsteht. Ja. Weil dein altes Muster ist seit irgendwie 40 Jahren am Start, das ist eine Autobahn. So, das dauert.
Ja.
Und dementsprechend, das ist sehr gut, aber man muss es regelmäßig tun und sich dem wirklich widmen.
Genau, und das schließt so ein bisschen an den nächsten Punkt, nämlich, dass es neue Erfahrungen schaffen. Das heißt, das ist vor allen Dingen beim Grenzensetzen, hatte ich das schon erwähnt. Es ist wichtig, das wirklich zu üben und dann positive Erfahrungen auch damit zu machen. Also positive Erfahrungen damit zu machen, dass es eigentlich sehr natürlich ist, dass Menschen deine Grenzen schützen wollen und dass das andere eher was ist, was eben nicht eigentlich in uns drin ist. Weil der Mensch möchte eigentlich nicht, also der normale, gute Mensch möchte eigentlich nicht ständig über die Grenzen von anderen drüber trampeln, sondern wenn man eine Grenze freundlich setzt, dann ist die meisten sind dann sehr gewillt, die einzuhalten. Und diese positiven Erfahrungen, die man dann sammelt oder auch die positiven Beziehungserfahrungen, wenn man mal erfahren hat, wie sich wirklich Liebe anfühlt, wenn man mal erfahren hat, wie es sich wirklich anfühlt, gesehen zu werden, respektiert zu werden, dann kann man das langsam überschreiben, weil man quasi weiß, wie sich das anfühlt. Ich hatte da neulich mit einer Klientin drüber gesprochen, dass sie zwar eine gescheiterte Ehe hat, aber sie hat in der Ehe erfahren, wie sich wirklich Liebe anfühlt. Und es war auch das erste Mal, dass sie das gefühlt hat. Aber sie hat diese Erfahrung, auch wenn die Ehe gescheitert ist, aber sie hat diese Erfahrung, die ist gespeichert in ihr. So, das heißt, das ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung für sie. Und deswegen weiß sie quasi, worauf es ankommt in anderen Beziehungen, welches Gefühl richtig ist.
Ja, man darf es verändern, was man gelernt hat. Man darf es erweitern, dem eine neue Facette geben.
Ja.
Und man muss es letztendlich auch tun. Weil als Kind, du lernst natürlich sehr viel, aber du lernst natürlich auch immer nur die Teile, die dein kindliches Ich dir sagt. Weil wenn du die Beziehung deiner Eltern anguckst und da irgendwas übernimmst, du kennst ja auch nicht immer alles.
Und es ist ja auch wichtig, einmal zu sagen, dass es auch gar nicht darum geht, ständig zu sagen, meine Eltern haben das und das falsch gemacht oder jenes.
Nee.
So, Eltern sind auch nur Menschen, waren vielleicht auch in Situationen, wo sie irgendwie nicht anders handeln konnten, aus welchen Gründen auch immer. Also es geht nicht darum, jetzt irgendwie die Schuld bei den Eltern zu suchen, wenn man keine vernünftige Beziehung führen kann. Sondern es geht wirklich darum, sich einfach musterbewusst zu werden, wenn die einem nicht gut tun und die dann abzulegen.
Und dann noch ein letzter Gedankengang von mir. Wir haben jetzt hier viele Muster aufgezählt. Das sind natürlich nur 50%, nur eine Seite der Medaille. Weil wir haben ja noch jemand anderen. Und auf den treffen diese ganzen Dinge auch zu.
Ja, auch der hatte Eltern.
Und auch der hatte Eltern. Und so sind natürlich viele Kombinationen möglich. Ja. Und das macht es auch für uns jetzt hier zu einer spannenden Sache auch. Mhm. Weil man immer wieder neue Konstellationen kennenlernt. Viele wiederholen sich auch. Aber wir können, Menschen sind so einzigartig. Man kann sie schwer irgendwie in Schubladen pressen. Mhm. Gerade wenn man so die individuellen Geschichten irgendwie fühlt, ne? Der Einzelfall ist halt immer besonders.
Und, ja.
Ja. Auch wenn der allgemeine Fall irgendwie eine Richtung vorgibt.
Das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielleicht kann ich dem nochmal ganz hinzufügen, dass was auch wahnsinnig hilfreich ist, ist tatsächlich darüber, sich auszutauschen.
Das stimmt.
Mit Freundinnen, vielleicht auch mit Verwandten, mit Familienmitgliedern, mit Therapeuten, mit Coaches.
Auf jeden Fall mit jemandem, dem du vertraust.
Genau, mit jemandem, bei dem du dich sicher fühlst, darüber zu reden, was vielleicht mögliche Prägungen sind, weil es ist meistens so, bei den meisten Menschen ist es so, wenn sie über Sachen reden, dann kommen auch noch mehr Erkenntnisse. Oder der andere, der Gegenüber, kann vielleicht auch gute Sachen dazu sagen. Deswegen, miteinander reden hilft.
Ja, vor allem um Lösungen zu finden.
Ja.
Vielen Dank.
Kurz eine kleine Info in eigener Sache. Liebe Unplugged ist ein Herzensprojekt von liebe-sex-zärtlichkeit.de. Das war's für heute bei Liebe Unplugged. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen und dir vielleicht neue Impulse für deine eigene Beziehung gegeben. Wenn du Fragen hast, uns Feedback geben möchtest oder ein Thema auf dem Herzen hast, über das wir sprechen sollten, dann schreib uns gerne. Du erreichst uns per Mail unter podcast@liebe-unplugged.de oder ganz unkompliziert per Direct Message auf Instagram unter isabella.liebeunplugged. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns riesig über eine Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Frauen zu erreichen. Neue Folgen gibt es übrigens jeden Montag und Donnerstag, also abonniert den Podcast, damit du keine Episode verpasst. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Wir freuen uns auf dich in der nächsten Folge.